Damit müssen wir loslegen. Das ist unser, hey Leute, das ist unser Eingangszitat. Das sind das Lachen. Das ist eine gute Idee. Okay, los geht's.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen.
Hallo und herzlich willkommen zu Freigeistern. Schön, dass ihr da seid. Aufmerksame HörerInnen haben bestimmt gleich erkannt, die Person, die euch da gerade ins Ohr redet, das ist nicht Christine Knödler, sondern hier spricht Benjamin, der Sohn. Und ich bin auch nicht ganz alleine, sondern mir quasi gegenüber, so ein bisschen paar hundert Kilometer zwischen uns, sitzt meine Schwester Magdalena.
Hallo, wie schön, heute hier dabei zu sein. Und zwar zu so einem tollen Anlass, nämlich der 100. Folge Freigeistern. Das muss man sich echt erstmal überlegen und auf der Zunge zergehen lassen. 100 Folgen, Wahnsinn. Und wir freuen uns wirklich riesig. Zum einen natürlich, dass ihr hier alle mit dabei seid und mit uns feiert und mit uns dieses Gespräch hier habt und natürlich aber auch, dass wir zu diesem ganz besonderen Anlass den Spieß einfach mal umdrehen.
Ganz genau. Und wir haben uns nämlich deswegen gedacht, es gibt eigentlich keinen besseren Gast, keine bessere Gästin, um feierlich zur 100. Folge über Jugendliteratur zu sprechen. Sorry an alle anderen Gäste, aber so ist es nun mal, als unsere Mutter Christine. Und deswegen ist die hier als Gast. Hallo.
Hallo. Meine Güte, so eine Einführung. Ich danke euch so, dass wir das zusammen machen.
Und wir freuen uns total und sind total gespannt, ehrlich gesagt, weil wir haben natürlich jede Menge Fragen mitgebracht. Und wir, das sind nicht nur wir alleine, sondern auch ganz viele Hörerinnen und Hörer von Freigeistern, die sich gemeldet haben auf den Aufruf hin, dass man doch Fragen schicken könne. Und überhaupt diese ganze Idee, so ehrlich muss man auch sein, die kam auch aus der Freigeistern-Community, nämlich von Marie-Louise Blankemeyer. An der Stelle vielen, vielen Dank. Und jetzt können wir loslegen. Wir wollen heute über Kinder- und Jugendliteratur sprechen. Wir wollen natürlich über den Podcast selbst sprechen. Es gibt auch einen Blick hinter die Kulissen, wie das alles so abläuft. Und ich bin total gespannt, was kommt. Zum guten Ton gehört aber auch, dass wir uns noch ein bisschen besser vorstellen. Das macht unsere Mutter sonst immer mit den Gästen. Das werden wir also auch machen. Aber vorher sollten wir uns gegenseitig vielleicht auch nochmal vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr die nächsten 60 bis 90 Minuten verbringt. Mir gegenüber, wie gesagt, sitzt in ihrer Wiener Wohnung meine Schwester Magdalena. Sie ist die Weltenbummlerin in der Familie. Sie ist um den ganzen Globus gereist, hat in Vietnam gelebt und hat immer wahnsinnig viel zu erzählen. Und das ist auch was, was ich mit der Maggie, wie ich sie als Einziger, glaube ich, noch nennen darf. Die Mama macht's auch, aber wir sind die einzigen beiden, die sie noch so nennen dürfen. Das verbinde ich total mit der Maggie, dass sie Geschichten erzählen kann wie keine zweite. Also man liegt am Boden, es ist auch manchmal traurig, aber es ist einfach immer ganz, ganz toll erzählt. Und deswegen bin ich auch total froh, dass man sie inzwischen auch lesen kann, denn inzwischen ist sie auch in einem Buch zu lesen, nämlich in der Bücherliebe, die Mama in diesem Jahr, nee, im letzten Jahr, wir sind ja schon 25, herausgegeben hat. Also wenn ihr mehr von ihr lesen wollt, dann besorgt euch das Buch.
Vielen lieben Dank, liebster Benni. Was für schöne Worte. Ihr kennt Benjamin auch schon, ihr kennt seine Stimme, ihr kennt ihn nicht nur aus Freigeistern, er war hier schon zweimal sogar zu Gast, sondern ihr kennt ihn vor allem auch als Autor von Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern, und auch von den Whistleblower Rebels, 20 Menschen, die für die Wahrheit kämpfen. Übrigens, gleich mal vorab ein kleiner Buchtipp am Rande, den muss ich einfach loswerden. Diese beiden Bücher sind wirklich absolute Must-Reads, also wer sie bisher noch nicht im Bücherregal hat, jetzt ist die Zeit. Ihr kennt Benjamin außerdem als Journalisten beim Freitag und seine Stimme auch aus dem Deutschlandfunk Kultur. Und ich freue mich riesig, liebster Benjamin, dass wir heute dieses Gespräch und natürlich mit der Mama führen können.
Absolut. Und wenn man so will, dann geht es da eigentlich zurück an die Wurzeln, womit wir dann auch schon bei der Vorstellung unserer Mutter Christine wären. Denn wir haben uns gedacht, ihr wisst ja wahrscheinlich eh alle, was die Mama so macht. Deswegen sagen wir vielleicht eher mal, was wir mit ihr verbinden. Und da ist das Zusammensitzen an einem Tisch, auch wenn es jetzt ein virtueller ist. Aber das ist für mich tatsächlich das, was ich mit der Mama verbinde. Dieses am Tisch sitzen, über Bücher reden, darüber, was gute Bücher sind, was vielleicht auch nicht so gute Bücher sind, die wir dann vielleicht doch nicht lesen müssen. All das hat unsere Kindheit und Jugend total geprägt. Natürlich die Liebe zur Literatur, dass sie uns Welten eröffnet hat, Charaktere vorgestellt hat, die wir so, glaube ich, sonst nicht kennengelernt hätten. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk. Und ich freue mich total, dass ihr das jetzt alle auf eine Weise auch habt, indem ihr alle zwei Wochen zuhören könnt, wie sie über Literatur redet. Mehr über die Christine, über unsere Mutter erfahrt ihr jetzt aber, glaube ich, vor allem, wenn wir mit dem klassischen Opener von Freigeistern beginnen. Und das ist natürlich der Fragebogen.
Genau, der darf auch in der Jubiläumsfolge nicht fehlen. Auch wenn sonst vieles anderes anders ist als sonst, muss der auf jeden Fall mit rein. Liebe Mama, los geht's. Bist du bereit?
Das ist natürlich für einen Podcast nicht ganz günstig. Mir hat es nämlich gerade wirklich tatsächlich die Sprache verschlagen über eure Vorstellung und ja überhaupt, dass ihr das als Geschenk mir macht für diese 100. Folge.
Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ich war wie so viele Gäste hier im Podcast eine Vielleserin. Also ich war eins von den Kindern, die, wo sie gingen, standen und lagen auf der Wiese im Bett oder sonst wo gelesen haben. Meine Vorliebe zum Lesen ging einher mit meiner Abneigung gegenüber vor allen Dingen Gesellschaftsspielen. Das ist bis heute so geblieben. Also habe ich, wenn meine Familie, meine Geschwister, meine Eltern irgendwie zusammen Mensch, ärgere dich nicht oder sonst was gespielt haben, habe ich mich wohl dazugesetzt und gelesen. Und besonders lustig finde ich die Vorstellung, dass ich wohl auch, wenn die draußen gespielt haben mit meinem Klappstuhl, den ich dabei hatte, den habe ich dann aufgebaut, mich dazugesetzt und gelesen, weil ich eben so eine Vielleserin war.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sowohl das Vielleserin sein, als auch, dass du keine Spiele magst. Das haben wir ja auch alle live mitbekommen.
Und etwa auch, dass ich da den Klappstuhl aufklappe.
Ja, Hauptsache bleibt stehen. Gab es denn, wenn du so viel gelesen hast als Kind, gab es denn ein Lieblingsbuch? Oder was ist das Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Das gab es ganz bestimmt. Und ich merke übrigens, es ist total interessant, ich kenne ja den Fragebogen. Ne? Ich durfte den so oft anderen Menschen diese Fragen stellen. Und jetzt merke ich selber, wenn man darauf antworten soll, dass es gar nicht so ohne ist. Also, ich fange jetzt an mit dem Lieblingsbuch wirklich der Kindheit als Kind. Da war das tatsächlich Lotta zieht um und Lotta kann Radfahren von Astrid Lindgren. Also diese Lotta, die so unglaublich eigensinnig und eigenständig ist, es mit ihren Geschwistern aufnimmt, ihren Schweinebär da hat, der ihr bei allem hilft und vor allen Dingen diese unschlagbare Nachbarin Frau Berg, zu der sie immer gehen kann. Also das war für mich ganz, ganz bedeutsam, dieses ich kann in Gedanken alles, gerade wenn man sich vielleicht jetzt nicht so ganz viel zutraut und dieses ich weiß immer, wo ich hin muss und kann, wenn ich jemanden brauche oder wenn ich in Not bin oder wenn ich, weiß ich nicht, einfach raus muss aus der jetzigen Situation, wo ja das Lesen an sich auch immer toll ist. Ich hatte übrigens auch so eine Nachbarin, die ich hier ganz kurz erwähnen will. Das war die Frau Meier, die wohnte oben in der Straße und da konnte ich immer hin.
Dann hast du Zeitung ausgeschnitten oder irgendwie sowas.
Ne? Stimmt, wir haben so ein Archiv angelegt. Sie hat immer Zeitungen ausgeschnitten und es war für mich das Größte, dass ich dann da mitmachen durfte und das dann sortieren durfte in Geschichte, Kultur, Politik, Menschen, keine Ahnung mehr. Aber da erinnere ich mich sehr dran. Und das andere Buch, ich mache natürlich nur einen Ausschnitt, war Kein Kuss für Mutter. Weil das ist von Tomi Ungerer, ein Katzenjunge, der von seiner Mutter dauernd geküsst und umarmt wird und der das einfach nicht mag und auf Protest gebürstet ist, sowieso auch sonst. Und auch der war eben so einer, der mir so vorgemacht hat, man kann es auch immer anders machen. Das war sehr lustig und toll gezeichnet natürlich auch. Und dann in der Jugend tatsächlich auch Astrid Lindgren. Also Ich weiß, die Brüder Löwenherz, die haben mich vollkommen umgehauen. Die haben mich in so vielen Dingen zum Nachdenken gebracht. Das war ein und ist übrigens so ein Lebensbuch, das mich auch tatsächlich immer noch begleitet. Und dann auch schon so Leute, AutorInnen wie Peter Hertling und Mirjam Pressler, nicht so sehr Michael Ende. Ich glaube, das ist ziemlich typisch für mich. Ich weiß aber auch, dass ich dann recht schnell zur Erwachsenenliteratur auch übergegangen bin.
Ja, gerade Brüder Löwenherz ist ja ein wirklich wunderschönes Buch, durchaus aber auch sehr traurig, mhm, und was einen sehr bewegt. Gibt es denn auch ein Buch, das sich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Gibt es. Und zwar ist es lustigerweise ein Buch, das später aus Erwachsenenperspektive für mich zum Lieblingsbuch wurde, oder ich habe es vielleicht dann einfach dazu erklärt, nämlich Higgledy-Piggledy-Pop, Es muss im Leben mehr als alles geben, von Morris Sendak. Und ich war so ein Kind, das sehr von Heimweh geplagt war, das irgendwie, weiß ich nicht, eben schon Angst hatte vor der großen Welt. Und da gibt es ja diese Hündin Jenny, und die hat alles in ihrem Leben. Ganz wichtig, genug zu essen, sehr gutes Essen und Kissen, auf die man sich legen kann. Und trotzdem sagt diese Jenny, es muss im Leben mehr als alles geben, ich gehe los, und geht aus dem Haus, verlässt diesen sicheren Hafen. Und das war für mich als Kind unvorstellbar. Das hat mich wirklich erschreckt, weil ich so dachte, also wenn ich mich jetzt versuche zu erinnern, wie kann sie nur, warum macht sie das? Und zugleich wusste, wenn ich das aber nicht mache, dann wird mir ganz viel entgehen. Vermute ich mal, dass da sowas schon da war. Und so wurde es eben zu meinem Lieblingsbuch. Sie erlebt ja völlig kuriose Dinge, schließt sich einer Schauspielgruppe an. Es muss im Leben mehr als alles geben. Das ist ein Satz, der mich seither immer begleitet und den ich mir auch herhole, wenn ich ihn brauche.
Wie schön. Gibt es denn neben diesem Lieblingsbuch auch noch ein zweites aktuelles Lieblingsbuch?
Jetzt nenne ich mal eins, was ich im Sinne von, was kann Literatur? Literatur kann einen in die Arme nehmen, über eine Geschichte vor kurzem gelesen habe. Und das verdanke ich tatsächlich dir, Maggie, denn du hast es zu Weihnachten bekommen. Ich habe es dir gleich mal weggemopst. Und zwar Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus. Das ist ja schon vor 2 Jahren erschienen, und es ist natürlich, also klar, eine ganz, schon konstruierte Geschichte, allein was dieser Hauptfigur alles passiert, aber es ist eben auch eine einzige Selbstermächtigung einer Frau. Und da war es so, dass ich eben dieser Klassiker, ich freue mich abends, wenn ich dieses Buch weiterlesen darf. Das ist wie eine, da entsteht sowas wie eine Freundschaft. Und ja, das war tatsächlich ein Lieblingsbuch. Und ein anderes war, was ich auch Freigeistern verdanke. Da wurde das nämlich empfohlen, Benedikt Wells, Die Geschichten in uns vom Leben und vom Schreiben. Das habe ich jetzt die letzten Tage gelesen und bin wahnsinnig angesprochen, berührt davon. Auch so wie Lesen und Leben, wie sich das immer so miteinander verweben kann und welche Bedeutung es hat, auch sich seine eigenen Geschichten, also jenseits der Literatur, zu erzählen, hat dann ganz viel mit Erinnerung zu tun, mit versuchen, sich selbst kennenzulernen, auszuloten, was man aushält und was nicht, zu erkennen, worauf man auch keinen Einfluss hat, aber es eben sich doch immer wieder herzuholen, um zu gestalten. Also so, das sind jetzt mal 2.
Toll, eines davon, nämlich Eine Frage der Chemie, liegt tatsächlich gerade neben mir, und das hat jetzt gerade die Leselust noch mehr gesteigert. Vielen Dank. Gibt es ein Buch, was du zuletzt nicht zu Ende gelesen hast, und wenn ja, warum?
Also ich versuche, Bücher immer zu Ende zu lesen. Ich habe so das Gefühl, das bin ich den AutorInnen schuldig und das bin ich auch den Büchern schuldig und den Geschichten und im Zweifel dann auch den Bildern, aber natürlich gibt es Bücher, von denen ich merke, nee, die lese ich jetzt nicht zu Ende. Das kommt nicht so oft vor. Wenn es vorkommt, dann bekenne ich mich jetzt mal, dann ist das wirklich eine Frage der Qualität. Also da denke ich dann so, nee, damit verbringe ich jetzt nicht meine Zeit. Da ist mir meine Zeit zu schade. Ich lege es weg.
Ja. Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Ja, da gibt es tatsächlich auch wahnsinnig viele. Hier wurden ja im Verlauf der letzten 100 Folgen oder 99 Folgen rechnen, nochmal auf Anfang gehen. Jedenfalls wurde immer wieder geantwortet, die Klassiker, da kann ich mich total einreihen. Da habe ich wirklich echte Lücken und auch so Weltliteratur. Da gibt es natürlich ganz viele AutorInnen, die ich einfach noch nicht gelesen habe oder zu wenig gelesen habe. Aber ich habe mir dann gedacht, ich nehme jetzt einfach mal ein paar wenigstens von den Empfehlungen, die hier bei Freigeistern ausgesprochen wurden. Das sind ja auch immer großartige Tipps und Anregungen, die von den Gästen dann kommen und die dann auf die Liste geraten und da hoffentlich auch irgendwann abgelesen werden. Welches Buch wollte ich schon immer lesen und habe es bis heute nicht geschafft. Also zum Beispiel die Biografie über den Herrndorf von Tobias Rüther. Das war eine Empfehlung von Sandra Hüller. Oder Die gleißende Welt von Siri Hustvedt. Das hat Katharina Bader vor vielen, vielen Jahren, aber immerhin, ich glaube schon vor 2,5 empfohlen. Und ich lese die Siri Hustvedt wahnsinnig gern, aber das kenne ich tatsächlich nicht. Dann hat damals die Kathleen Hildebrand, als die zu Gast war, mal angemahnt, sehr zu Recht, wie wenig ich, kann ich jetzt nur von mir reden, aber ich glaube stellvertretend für viele andere, sage ich jetzt mal Westdeutsche, wir die ostdeutsche Literatur eben nicht kennen. Mhm. Und da hat sie Lutz Seiler, von dem habe ich natürlich schon was gelesen, aber zum Beispiel nicht seine Gedichte. Ja, das würde ich sehr gern nachholen.
Dann ist ja vielleicht dieses Jahr das Jahr dafür. Apropos Gedichte, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichts?
Ja, da habe ich tatsächlich eins. Da heißt die erste Zeile: Am Grunde der Moldau wandern die Steine. Und worauf es mir da aber ankommt in diesem Gedicht, ist eine andere Zeile oder andere Zeilen, die da heißen: Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Und das Gedicht hat Bert Brecht 1943 geschrieben im Exil. Und natürlich hat das schon so auch diese ganz klare politische Aussage. Aber für mich war mindestens immer so wichtig dieses: Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Also weil da alle Zuversicht, alle Hoffnung drin liegt. Mal abgesehen davon, dass es wunderschön formuliert ist: Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Ja, auch das ist sind Zeilen, die ich mir dann immer wieder hergeholt habe.
Wie schön, vor allem natürlich auch irgendwie in Zeiten wie diesen gerade, ja, ganz besonders.
Ja, stimmt, diese Aktualität ist natürlich überwältigend, total, da hast du recht.
Total. Ja,
absolut.
Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
Ja, da würde ich natürlich am liebsten alle Fragen, die bisher zu Gast waren bei Freigeistern, und ich glaube, das gäbe tatsächlich eine ziemlich lustige und auch sehr, sehr unterschiedliche Galerie. Aber jetzt habe ich mich dann doch für eine entschieden, nämlich für Nadja Budde. Sie war noch nicht Gast bei Freigeistern, aber ich denke an dieses Bilderbuch von ihr, und außerdem sind Borsten schön. Und da gibt es doch diese Zeile: Manche Mädchen aus dem Haus sähen gern wie Elfen aus. Oder Feen, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich mich da mega angesprochen gefühlt. Und in dieser, das sind dann so, weiß ich nicht, wie viele Mädchen. Eine sieht absurder aus als die andere. Monströs bebrillt. Die haben Scheitel auf dem Kopf. Es ist wirklich großartig. Und alle so kleine Flügelchen. Und da habe ich so gedacht, ich habe mich in einer auch wiedergefunden, aber ich würde mich sehr freuen und wäre sehr daran interessiert, welche Gestalt mir die Nadja Budde verpassen würde.
Das kann ich gut verstehen, das sehe ich auch tatsächlich. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gerne eine Lesung nur für dich allein?
Das sind so viele tolle Leute, die hier waren, und es ist ja überhaupt, kann man ja nicht oft genug sagen heute, und von denen Lesungen jeweils für mich alleine zu haben, das wäre natürlich absolut der Hammer, und das würde ich auch total gerne in Anspruch nehmen. Aber ich habe mir jetzt mal überlegt, ich ich verbinde diese Begegnungen und besuche euch dann dabei. Und da habe ich dann gedacht, ich hätte gerne eine Lesung nur für mich allein von Wolf Haas. Der hat ja den Erich-Kästner-Preis gekriegt und da hat er gelesen und es war zum Piepen, wie der sich da so schlängelnd bewegt und überhaupt halt wahnsinnig witzig ist und punktgenau und so weiter. Also, und dann würde ich mir von dem was vorlesen lassen und dann würden wir uns sehen, Maggie. Und in Berlin habe ich dann gedacht, ich glaube Ulrich Hub. Ist so ein guter Freund und er ist so ein wunderbarer Leser seiner Texte. Man merkt einfach den Schauspieler in ihm und dann würden wir uns treffen, Maggie. So. Mein Plan.
Klingt nach einem sehr guten Plan. Ja, aber wirklich. Was ist denn dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Es ist tatsächlich ja eine der Fragen des Fragebogens, die am meisten diskutiert worden sind. Also da gab's, das lohnt sich wirklich, das nachzuhören, von was soll denn die Frage bis, habe ich eher im Film als im Buch und so weiter. Zuletzt übrigens, kurzer Einschub, hat die Alina Bronski, mein letzter Gast, die hat da ganz kluge Sachen zugesagt, was es eigentlich heißt, Guilty Pleasure. Und irgendwie landete die dabei, das sind so selbstgesetzte Qualitätsansprüche, die man meint, durchhalten zu müssen. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, so hatte ich die Frage tatsächlich auch gemeint, was ich eigentlich zugleich zurücknehmen will. Und dann, also die Frage im Grunde nicht beantworten, aber ich bekenne jetzt ja, Guilty Pleasure ist für mich die Literatur, in die ich eintauche, nicht groß nachdenken muss, einfach rein plansche drin in den Worten, in den Geschichten. Meistens, ich bekenne jetzt noch mehr, sind es dann wahnsinnig kitschige Liebesromane und also bekennend einfach, weiß ich nicht, muss ich mal nicht nachdenken, sondern gebe mich einfach hin. Führt übrigens nochmal zurück auch zu meiner Jugendlektüre. Ich war nämlich Berthe Bratt-Leserin. Das ist eine schwedische Autorin, die unfassbare, kitschige Romane geschrieben hat. Und ich habe das tatsächlich geglaubt, dass das so geht. Also vielleicht nicht zu viel Guilty Pleasure.
Wenn du ein Buch über dich selbst schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Ja, das ist die Frage. Wenn ich die vorher nicht kennen würde, würde ich, glaube ich, abhauen. Weil die finde ich wirklich schwierig und ich würde sie fürchten, wenn ich sie nicht kennen würde. Und tatsächlich war es mal so, dass ich das gefragt wurde bei einer Moderation. Da habe ich eine Autorin moderiert, die hat den Spieß umgedreht und hat mich das gefragt. Und ich stand vollkommen auf dem Schlauch. Mir fiel einfach überhaupt nichts ein. Dann habe ich dann so irgendwas so gesagt wie irgendwas mit Liebe oder Hauptsache Liebe. Und das war dann sogar mir zu pathetisch. Und Maggie, wir sind jetzt tatsächlich neulich in einem Gespräch draufgekommen.
Ja.
Wir sind zusammen in Gedanken nochmal nach Vietnam gefahren, wo ich dich ja zweimal besuchen durfte und landeten auf einer Dachterrasse, wo es sehr fröhlich zuging mit der entsprechenden Menge an Alkohol. Das waren alles Freunde von dir. Ich durfte dabei sein, großartig. Und da wollte ich, warum auch immer, dir den für mich tatsächlich auch prägenden Satz sagen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und heraus kam also es war nicht zu verstehen und du hast mir tief in die Augen geschaut und hast ganz freundlich gesagt, nochmal bitte. Und da dachte ich, nochmal bitte, so würde ich vielleicht dieses Buch nennen, das ich natürlich niemals schreiben werde.
Finde ich einen super Titel. Ich würde es auf jeden Fall sofort lesen. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Auch bei der Frage habe ich mich gefragt, warum habe ich die eigentlich aufgenommen und an den Schluss gestellt des Fragebogens. Und ich glaube, der Ausgangspunkt war, dass ich mich geärgert habe und dass ich eine sehr große Diskrepanz wahrgenommen habe und auch immer noch wahrnehme, nämlich dahingehend, dass alle meinen, sie könnten mit links ein Kinderbuch schreiben. Ich kann nur sagen, mit Ernst Jandl, welch ein Irrtum. Thematisch gedacht habe ich dann natürlich an Menschen gedacht, die Kindern besonders viel zu sagen haben. Und da hat ja einer sich tatsächlich beim letzten Gespräch auch selber, was ich großartig fand, ins Spiel gebracht, nämlich Jakob Springfeld. Umweltaktivist und Aktivist gegen Rechts. Vielleicht erinnert ihr euch ja an die Folge Dunkelgeistern. Da hatten wir über sein Buch Unter Nazis jung, Ostdeutsch gegen Rechts gesprochen. Auch das war ja, finde ich, eine der ganz und gar wegweisenden Begegnungen. Und wenn der Jakob sein Wissen über den Rechtsruck hierzulande, wenn er seinen Einsatz für Demokratie und vielleicht auch darüber, wie jeder Einzelne, jede Einzelne sich einmischen kann, Kindern nahebringen könnte, wäre das, glaube ich, eine echte Bereicherung. Und dann ist sicherlich auch so dieses, von wem wünsche ich mir so, dass er oder sie für Kinder schreibt, weil das Menschen sind, die ich sehr bewundere oder deren Lebensgeschichte mich sehr umtreibt. Und dann lande ich das immer dabei, dass das Menschen sind, die alle gute Gründe hätten, aufzugeben und die aber halt immer weitermachen, einfach weitermachen, die dem Schicksal die Stirn bieten, die sich nicht unterkriegen lassen und die dadurch ihr Leben so leben. Und da denke ich jetzt auch nochmal an zwei Gäste von Freigeistern. Das eine ist Christian Baron, Autor und Journalist, und das andere ist Luna Astronaut, die, obwohl sie an schwerer Legasthenie leidet, die Literatur liebt, und das ist, ja, von der ein Kinderbuch fände ich, würde mich ungeheuer freuen.
Damit sind wir am Ende des Fragebogens. Wir haben uns natürlich auch gefragt, so im Vorfeld dieser Folge, wie ist dieser Fragebogen damals eigentlich entstanden? Erinnerst du dich da noch dran?
Ja, da erinnere ich mich noch dran. Und zwar, weil ich festgestellt habe, dass ich tatsächlich gerne Fragebögen lese. Weil, also wenn sie lustige und spannende Fragen stellen, weil das immer sowas hat von einer Visitenkarte. Und ich habe auch gedacht, ich erinnere mich natürlich daran, dass ich wahnsinnig aufgeregt war. Ich bin es heute oft noch vor diesen Gesprächen. Und so ein Fragebogen, der die immer gleichen Fragen stellt, ist einfach eine tolle Tür, die da aufgeht. Da können die Gäste sich schon zeigen, denn obwohl die Fragen immer gleich sind, sind die Antworten wirklich sehr unterschiedlich. Wir können sie schon mal kennenlernen. Alle sind danach warm geredet und warm gehört. Deshalb habe ich diesen Fragebogen damals als Aufmacher wirklich mir ausgedacht.
Denkst du manchmal über Fragen nach, die du jetzt gerne reinnehmen würdest?
Ja.
Oder manche, die du auch rausschmeißen würdest?
Manchmal ja. Also sowieso beim Reinnehmen. Und es gibt ja zum Beispiel eine Frage, die im Lauf von Freigeistern geschenkt worden ist, nämlich dieses, welches Kinderbuch hat dich nachhaltig erschreckt? Die hatte ich damals nicht drauf, auf dem Schirm. Und das finde ich eine ganz tolle Frage, anhand derer man auch ganz viel schon mal sagen kann. Und das ist ein toller Tipp, weil vielleicht wäre es an der Zeit, könnte man ja mal die 100. Folge zum Anlass nehmen, nochmal neue Fragen sich zu überlegen.
Absolut. Vielleicht kann die Freigeistern-Community dabei mithelfen. Erste Chance für mich, auf den Instagram-Account hinzuweisen. Das habe ich mir nämlich fest vorgenommen, dass wir das heute häufiger mal tun. Vielleicht knacken wir rund um die 100. Folge ja die 1000 Followerinnen und Follower. Also @freigeistern auf Instagram. Da könnt ihr Vorschläge dann direkt ins Postfach reinschicken für neue Fragen. Mal gucken, wann die dann vielleicht zu hören sind.
Hättet ihr Fragen, wo ihr denkt so, Mensch, das wäre was, was man jeden fragen sollte oder könnte?
Ab wann ist ein Buch zu lang?
Da werden wir nicht bei den Seitenzahlen landen.
Das
obwohl vielleicht auch.
Das
mir fällt noch ein Titel ein für das Buch, das hier, wie der Titel. Und zwar jetzt
für
wirklich, also welches, wenn ich ein Buch schreiben würde und so weiter, weil sich das jetzt aus dieser Frage ergibt oder einer möglichen Antwort, dass ich so denke, ab 500 Seiten besser wird's nicht. Und es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber trotzdem, im Regelfall gilt es schon, besser wird's nicht wäre auch ein toller Titel.
Das stimmt.
Vielleicht schreibe ich einfach nur Titel statt ganzer Bücher.
Die werden auf jeden Fall nicht zu lang dann. Das ist schon mal gut.
In der Tat.
Dieser Fragebogen, der war ja nun von Anfang an dabei.
Ja.
Aber hol uns doch trotzdem nochmal so ein bisschen ab. Wie hat es denn alles angefangen mit Freigeist? Du wirst ja nicht gesagt haben, ich habe hier einen tollen Fragebogen, lass mal einen Podcast machen.
Nein, in der Tat, so war es nicht. Also ich hole jetzt ein bisschen aus. bitte Vorsicht. Also, ihr habt es ja vorher schon gesagt, dass die Kinder- und Jugendliteratur mein Leben ist. Ich glaube, das darf ich schon so sagen. Also mein Berufsleben, aber schon auch eine Berufung. Ich wertschätze sie, ich achte sie, ich finde sie unterschätzt, wobei ich mich jetzt da gar nicht so aufhalten will. Aber ich habe immer gedacht, wir brauchen ein Forum von Erwachsenen für Erwachsenen, wo wir diese Art der Literatur feiern, darstellen, Fragen stellen. Und zwar ohne Zeitdruck, wo wir darüber nachdenken. Ich wollte also ein Forum dafür und ein Forum fürs gemeinsame Reden und im Reden nachdenken können. Das war ein ganz, ganz großer Wunsch. Das ist ja nun fast 5 Jahre her. Da gab es schon Podcasts, aber noch gar nicht so inflationär wie jetzt. Und ich habe gemerkt, das ist was Tolles. Also ein Podcast ist wirklich was Tolles. So, das waren die Voraussetzungen grundsätzlich. Dann war ich bei einem Geburtstag eingeladen in Hamburg bei Isabel Abedi und habe dort den Edu Garcia von German Wahnsinn kennengelernt, von dem Tonstudio in Hamburg. Und wir kamen ins Gespräch und da hat Edu sofort gesagt, super, bin ich dabei, lass uns das machen, tolle Idee. So, das ist jetzt der schöne Auftakt der Geschichte. Und dann kam Corona und alles ist weggebrochen, fast alles, doch so ziemlich alles, was mein Beruf war. Jetzt mal von der wirtschaftlichen Situation und Bedrängnis abgesehen, habe ich mich auch wirklich gefragt, wie soll ich denn das innerlich überstehen? Was mache ich denn jetzt? Mhm. Und dann war das Tolle, dass eben Edu und ich wirklich angefangen haben, Freigeistern zu machen. Also das ist nicht zu denken ohne Corona. Ich hätte sonst auch schlichtweg nicht die Zeit dafür gehabt, weil zeitaufwendig ist es. Und dann habe ich festgestellt, ich habe mir da selber so ein Geschenk mitgemacht und werde ständig beschenkt. Das ist ganz unglaublich. Und dieses Forum, was ich mir so sehr gewünscht habe, ist da.
Das ist, finde ich, total toll. Jetzt hast du aber ja gerade Corona angesprochen. Gab es dann auch so, also irgendwann war ja diese Scheißzeit auf gut Deutsch dann ja auch mal wieder vorbei. Gab es dann für dich einen Moment, wo du so gesagt hast, ah, jetzt ist auch mal wieder gut mit Freigeistern?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil ich bis dahin gemerkt habe, da kommt alles zusammen, was ich zum einen selber sehr gern mache und was ich so wichtig finde. Da ist zum einen die Liebe zur Literatur, da ist so dieses gemeinsame Lesen oder Sprechen über Lektüre-Erfahrung, über Leseerfahrung, da ist diese Neugierde, wie machen die Leute das eigentlich? Man kann doch viel verhandeln und man kann sich näher kommen. Man darf Menschen kennenlernen, man darf in Beziehung treten. Was ich ja auch immer sage, das passiert ja schon beim Lesen, aber das passiert natürlich noch viel mehr, wenn man mit den Menschen spricht, ohne die es das alles nicht geben würde. Das ist ja eh was, was mich mit größter Freude und mit größtem Respekt immer erfüllt. Und ich habe so gemerkt, die Themen nehmen kein Ende. Weil es gibt immer tolle Bücher, immer spannende Leute. In letzter Zeit natürlich auch so dieses, was passiert in der Welt. Und all das kann sich in einem Format wie Freigeistern bündeln. Hm. Also nein, ich wollte es nie aufgeben.
Jetzt haben wir gerade schon gelernt, dass Titel suchen jetzt bei dir nicht gerade aus der Hüfte kommt, sagen wir mal so. Also wenn du auf der Bühne gefragt wirst, dann hast du nicht direkt den Titel oder du hast damit zu kämpfen. Und so ein Titel für einen Podcast ist ja auch eine Entscheidung quasi fürs Podcast-Leben. Wie kam es zu Freigeistern als Titel?
Wie auch wie so oft in meinem Leben über einen Umweg. Ich habe nämlich, ich dachte, so ein ganz toller Titel ist Unerhört. Passt gut zum Podcast, passt gut zu dem, was ich machen möchte. Unerhört ist richtig cool. Und dann habe ich zu meinem Entsetzen festgestellt, ich habe nämlich eine Plakatwerbung auf der Straße gesehen, weil das durfte man, ja, man durfte ja spazieren gehen. Und da stand unerhört in Riesenschrift. Und von wem war das der Slogan? Von der Caritas.
Oh.
Was natürlich in sich so eine Komik hat. Ausgerechnet ich, die Pfarrerstochter, mobst, ohne es zu wissen, den Titel bei der Caritas. Also nein, so, dann hatte ich aber tatsächlich ein Problem und ich weiß gar nicht mehr. Also ich sehe mich da tatsächlich schon mit dem Edu sitzen, dass wir nämlich nochmal geguckt haben, gibt's Freigeistern? Gibt's das? Ja. Und mir kommt's da wahnsinnig auf das Verb an, Freigeistern. Es hat natürlich mit dem Tun zu tun und auch mit diesem eben die Gedanken fliegen lassen und so weiter. Vor allen Dingen aber hat es auch damit zu tun, dass wenn man Freigeister großgeschrieben und ohne N eingibt, man bei den Schwurblern landet. Da wollte ich natürlich überhaupt nicht hin. Also es war ein gewisses Risiko, aber ich mag den Titel bis heute total gern.
Zu so einer Jubiläumsfolge gehört ja auch immer, dass man mal so ein bisschen eben hinter die Kulissen blickt. Die erste Frage, wir werden die sicher immer wieder streifen und man kann sie wahrscheinlich auch nicht abschließend beantworten, aber vielleicht mal nur so als einen kleinen Auftakt. Wie findest du deine Themen und Gäste? Wie gehst du da vor? Weil es fällt ja schon auf, du sagst jetzt nicht immer nur, ja, da ist jetzt ein neues Buch erschienen, jetzt reden wir da mal drüber, sondern da ist ja immer noch so eine zweite, so auch so eine oft auch gesellschaftliche Ebene. Wie gehst du da vor?
Ich glaube, ich gehe schon auch an den Büchern entlang. Was ist gerade spannend? Was ist interessant? Worüber kann man reden? Und dann ist es aber schon auch so dieses, was treibt mich um? Was fasst mich an? Und ich habe ja vorher schon gesagt, so dieser Wunsch von Erwachsenen für Erwachsene was zu machen, führt dazu, dass ich immer so diese über den Tellerrand schauen haben wollte. Das merkt man auch an den Gästen und das ist auch was mich ganz, wonach ich wirklich suche, dass ich so denke, das sollen jetzt Menschen, die anders auf die Kinder- und Jugendliteratur gucken. Also ich denke jetzt zuletzt an den Markus Paulus, den Entwicklungspsychologen oder mal an den Herbert Renz-Polster, der auch vor vielen Jahren zu Gast war, ein Erziehungswissenschaftler. Und aus dieser Gemengelage, was geht gerade in der Welt vor? Womit sollten wir uns und können wir uns beschäftigen? Und welche Bücher gibt es? Entstehen dann die Themen?
Ich finde es total schön, weil ich finde, man merkt es deinem Podcast auch einfach ungemein an. Also dass sowohl irgendwie diese Verbindung zu den GesprächspartnerInnen als auch eben zu den Themen, dass man halt wirklich merkt, das sind Themen, die beschäftigen dich und die sind wichtig für alle, würde ich sagen. Dementsprechend sind auch, wenn ich die Gespräche wahnsinnig aufschlussreich, aber auch einfach sehr berührend oft. Gab es für dich auch schon Momente in dem Podcast, das ist jetzt tatsächlich bei dieser Folge schon gesagt, so soll es auch sein bei der Jubiläumsfolge, aber vielleicht von der Folge abgesehen, eine Aufnahme, bei der es dir die Sprache verschlagen hat?
Ja, die gab es. Und die gab es sogar immer wieder. Aber ich nenne jetzt eine, das ist bis heute eine meiner Lieblingsfolgen. Und das ist die Folge mit Christian Baron. Christian Baron, den habe ich ja durch dich, Benni, kennengelernt. Ein Kollege von dir, Journalist, unter anderem auch beim Freitag und Autor. Und der hat ein Buch über seine Kindheit geschrieben, Ein Mann seiner Klasse. Und ich hatte mich ohnehin gerade mit dem Thema, wie ist es eigentlich mit Armut in der Kinder- und Jugendliteratur, kommt die überhaupt vor? Wäre das nicht mal ein Thema, über das man dringend schreiben sollte? Und zwar für alle, auch für die behüteten Kinder oder vielleicht gerade für sie. Und dann dachte ich, Mensch, Christian Baron, der wäre der perfekte Gast. Und dann habe ich ihn angeschrieben, du hast mir die Adresse gegeben und ich war vollkommen verblüfft, weil der sofort gesagt hat, ja klar, das können wir total gerne machen. Was übrigens auch oft so ist. Ich begegne einer Großzügigkeit der Gäste. Das ist unglaublich. Ich habe es, glaube ich, einmal erlebt oder zweimal, dass jemand und dann mit ganz anderen Gründen als Desinteresse nicht Gast sein wollte. So, also Christian Baron. Und dann haben wir über Fragen vorher auch gesprochen und über den Fragebogen. Und ich erinnere mich so gut daran, weil ich mich wirklich geschämt habe, weil ich so dachte, dieser Fragebogen passt überhaupt nicht zu jemandem wie Christian Baron mit dieser Kindheit. Es war mir wirklich so unangenehm, weil ich gemerkt habe, ja, das ist halt meine gut bürgerliche oder bürgerliche, bildungsbürgerliche Blase, aus der ich da komme. Und dann habe ich ihn gefragt, wäre es in Ordnung, wenn wir den trotzdem machen, den Fragebogen. Und dann hat er so gesagt, ja, und da war ich also oft wirklich, da hat es mir die Sprache verschlagen, ich war zu Tränen gerührt, wie er das beantwortet hat. Weil der aus jeder dieser Fragen, das hat er so gedreht und hat dann so viel dazu erzählt und auch wie er ja spät überhaupt erst die Kinder- und Jugendliteratur entdeckt hat und mit welcher Klugheit und unglaublichen Menschenliebe er im ganzen Gespräch gesprochen hat, das werde ich einfach nie vergessen. Woran ich mich auch noch sehr erinnere, der hatte immer so ein kleines Lachen. Also eigentlich immer dann, wenn eine Frage besonders verfehlt war und die Antwort besonders tief ging, wenn er so über seine Armut gesprochen hat und da, ja, da war es um mich geschehen.
Jetzt hatten wir so die auf oder die Folge, wo du sagst, da hast du die Sprache verschlagen. Welche ist denn, falls es möglich ist, das überhaupt zu sagen, das oder was ist dein schönstes Podcast-Erlebnis? Hast du da eins, wo du sagen kannst, das ist es? Oder ist es so das Gesamtpaket einfach?
Ich glaube, es ist tatsächlich das Gesamtpaket.
Ja.
Also ich würde sagen, mein schönstes Podcast-Erlebnis, und ich bleibe jetzt mal bei den Gesprächen, ist tatsächlich, dass ich jedes Mal denke, wie toll, ich darf jetzt mit diesen Menschen reden und denen zuhören. Und das ist auch nicht weniger geworden. Also ist das vielleicht so dieses tatsächlich das Grundsätzlichste. Und ansonsten, ich habe das ja jetzt schon mehrfach gesagt, die Großzügigkeit der Menschen und vieles sind ja auch freundschaftliche Begegnungen. Da denke ich jetzt natürlich an die Gespräche mit der Sandra Hüller. Die hat den Anfang gemacht. Das war das Erste, das war die Premiere und sie hat dann jetzt im letzten Sommer für 4 Jahre Freigeistern, war sie wieder hier zu Gast, weil sie gerade in München war. Ich meine, das sind ja alles, das müssen die Menschen alles überhaupt nicht tun. Also insofern, das ist das Schönste und überhaupt das Ganze, dass ich so denke, die Geschichte von Freigeistern, dieses Podcastes, ist eine Freundschaftsgeschichte. Und dazu gehört German Wahnsinn dazu, das Studio, dazu gehört ihr jetzt mit euren Fragen, dazu gehört Wiebke Puls, die gelesen hat ganz lange und ja, es ist einfach, das ist das schönste Erlebnis und das habe ich alle 2 Wochen. Schon verrückt.
Das ist echt Wahnsinn. Und gibt es aber auch so Sachen, wo du jetzt irgendwie sagen würdest, da hättest du zu Beginn überhaupt nicht mitgerechnet?
Wenn mir damals jemand gesagt hätte, hey, eines Tages wirst du die 100. Folge feiern und im Sommer werden wir 5 Jahre feiern. Ich meine, das ist so unglaublich und das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Freigeistern Menschen erreicht, was mir ganz wichtig war, aber womit ich ja nicht rechnen konnte, die eben nicht aus der Kinder- und Jugendliteraturszene sind. Das hören einfach ganz viele Leute. Da kriege ich auch immer wieder wunderschönes Feedback. Und ich nutze jetzt mal hier ganz kurz die Gelegenheit, an eine Hörerin mich zu wenden. Vielleicht hört sie es. Ich nenne jetzt natürlich nicht den Namen, die mir eine Postkarte geschrieben hat, um sich zu bedanken, weil irgendwie meine E-Mail nicht funktionierte. Was bei mir ja leider öfter mal der Fall ist. Sowas passiert und da kann ich mich jetzt an dieser Stelle mal einfach von Herzen bedanken und das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Bevor du weitermachst, Maggie, ganz kurzer Hinweis, wenn ihr keine Postkarte schicken wollt, dann könnt ihr auch über Instagram unsere Mutter und Freigeist dann erreichen unter instagram.com/freigeistern. /freigeistern ist der Instagram-Account.
Weil wir hier ja gerade so ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen tatsächlich und auch so ein bisschen die Insights mitbekommen wollen und es hier ausnutzen, dich im Gespräch haben zu können. Ganz pragmatisch, auch weil das ja bei uns jetzt für die heutige Folge für mich zumindest Thema war, ich bin da ja nicht so in dem Game drin wie ihr beide. Wo nimmst du auf? Wie machst du das? Also sowas Hall betrifft, all sowas. Wie funktioniert
das? In meinem Kissen- und Deckenparadies Knödler. So habe ich das irgendwann mal genannt. Das ist mein Arbeitszimmer. Das ist tatsächlich der kleinste Raum neben Küche und Toilette, wer es ganz genau wissen will. Und da lege ich dann alles mit Decken und Kissen aus. Und sodass es eben den Hall rausnimmt. Ich habe dank German Wahnsinn ein professionelles Mikro und das ist natürlich, das kann ich gar nicht oft genug sagen, diese professionelle technische Betreuung, ohne das wäre Freigeistern nicht Freigeistern. Also was German Wahnsinn da macht, ist unglaublich. Und also ganz pragmatisch kriege ich dann einen Aufnahmelink geschickt, genauso der jeweilige Gast. Und dann sind wir verbunden mit dem Tonstudio. Daher eben die wirklich sehr, sehr, sehr hohe technische, akustische Qualität. Was ich auch immer interessant finde, ganz selten sitzen meine Gäste mit mir am Tisch. Das verändert so eine Gesprächsdynamik natürlich enorm, erleichtert es auch. Und ich staune selber darüber, wie intensiv die Gespräche sind. Wir sitzen nicht zusammen, wir sehen uns nicht. Also Freigeistern ist wirklich nur Tonaufnahme und es stellt eine solche Konzentration her, die, glaube ich, dazu beiträgt, dass Freigeistern wie Freigeistern klingt.
Und ich finde es nämlich auch total faszinierend, dass ihr eben nicht in dem gleichen, also physisch nicht oder ja, nicht immer zumindest in dem gleichen Raum seid, weil ich persönlich finde, dass man das überhaupt nicht merkt als Hörerin. Und ich finde es total toll, dass eben so eine Intensität in einem Gespräch entstehen kann, obwohl man nur in Anführungszeichen eben vielleicht auch über Kamera, aber vor allem übers Gehörte und Gesagte miteinander verbunden ist. Zur nächsten Frage. Benni, vielleicht ist das nochmal ein kleiner, könntest du da nochmal reingrätschen, aber erstmal die Frage, warum bleibst du werbefrei und wie finanzierst du den Podcast?
Ui, also ich bleibe werbefrei, das klingt jetzt so, ach, ich will das alles nicht. Ich gebe aber ganz ehrlich zu, also ich will ja, also Freigeistern ist so viel Arbeit und nimmt so viel Zeit von meiner Berufstätigkeit auch, dass ich natürlich schon damit Geld verdienen will und muss. Also sonst könnte ich mir das wirklich nicht leisten. Und ich weiß, ganz am Anfang hatte ich mal die Idee, ich frage jetzt einfach alle Kinder- und Jugendbuchverlage, ob die nicht Freigeistern abonnieren, dann wäre da so ein Grundstock da. Und aber eben ohne Werbung, weil ich ja sonst meine Freiheit verliere. Und das war leider nicht möglich, was ich bis heute bedauere, weil ich so denke, verstehe ich nicht, könnte man doch als Forum unterstützen. Und für Werbung wie, was weiß ich, dem Thema verwandt, ich sage jetzt mal Buggies oder Bobbycars oder sowas, Spielzeug, also zum Beispiel Kinderwagen, Kinderausstattung, ist die Reichweite nicht groß genug. Ich weiß nicht, ob ich sonst in Anfechtung geraten würde, aber ich persönlich finde es natürlich toll, dass es keine Werbung gibt, weil die Gespräche so durchlaufen. Und mich stört es bei anderen Podcasts enorm, wenn dann so ein Werbeblock dazwischen gesetzt wird. Das geht nur, weil Freigeistern von einer kleinen privaten Stiftung gefördert wird. Sonst würde das niemals gehen. Und diese Stiftung setzt den Schwerpunkt auf Bildung. Und ich kann den Menschen gar nicht genug dafür danken. Ohne sie gäbe es Freigeister nicht und schon gleich gar nicht so lange. Und ich nenne nur deswegen keine Namen, weil ich da ausdrücklich drum gebeten worden bin, weil die Sorge, die sicherlich berechtigte Sorge groß ist, dass die sonst ertrinken in Anfragen und Bewerbungen.
Das heißt ja aber nicht, dass das immer so bleiben muss.
Ja.
Wer weiß, was da so in der Zukunft kommt. Fürs Kurzfristige, für die höhere Reichweite habe ich einen super Hinweis. Ihr könntet zum Beispiel den Instagram-Account abonnieren oder dem Instagram-Account folgen. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt Freigeistern bei Apple Podcasts abonnieren oder bei Spotify abonnieren. Da verpasst ihr keine neue Folge, solltet ihr unbedingt machen. Und ihr könnt auch gute Bewertungen vergeben. 5 Sterne zum 100. Ich finde, das ist nur angemessen. Und wenn ihr noch ein paar nette Worte habt, ich weiß, dass ihr alle den Worten nahe steht, dann würde sich das auch lohnen. Das aber nur mal so kurz am Rande erwähnt. Über eine unangenehme Sache müssen wir noch reden, nämlich die größten Herausforderungen bei der Podcast-Produktion. Wo sagst du so, das schon wieder, das muss ich auch noch machen.
Also es hat sich irgendwann rauskristallisiert, dass wir die Gespräche und die Folgen lesen und lesen lassen, also die Buchbesprechungen, voneinander trennen. Anfangs war das ja noch zusammen. Ist mir ein völliges Rätsel, wie das ging. Seit vielen Jahren ist es eben getrennt und das, glaube ich, ist sehr, sehr sinnvoll. Und jede dieser Folgenarten, sage ich jetzt mal, haben ganz eigene Herausforderungen. bei den Gesprächen ist es natürlich zunächst mal die Auswahl meiner Gäste. Dann frage ich die an, dann bereite ich die Gespräche vor. Ich lese viel, ich recherchiere viel. Manchmal, manche der Gäste wollen vorher die Fragen gerne wissen, andere nicht. Also da ist es im Vorfeld schon mal einiges. Dann das Gespräch selbst. Und im Anschluss eben der Schnitt. Und das heißt, da sitze ich dann quasi mit meinen Gästen nochmal hier bei mir am Tisch, höre das Gespräch ganz genau an, schaue, wo sind Doppler. Und das wird also im Nachhinein alles rausgeschnitten und kriegt dadurch eine sehr eigene Stringenz. Dass das so ist, liegt eben daran, weil die Produktion bei meinen geliebten German Wahnsinnigen ist. Ich schreibe alles auf, wo man die Schnitte setzen kann, aber dass man das hinterher eben überhaupt nicht hört, das ist die Kunst von German Wahnsinn. Und da haben wir dann ganz viel Austausch. Und dann, das wisst ihr ja alle, es wird ein Eingangszitat rausgesucht. Es gibt diese wunderschöne, eigens komponierte Musik. Es gibt eine Anmoderation, es gibt eine Abmoderation. Oft lesen die AutorInnen. Das muss auch anmoderiert werden. Es gibt das Auftaktgedicht, was sich ja auch irgendwann etabliert hat, nämlich nach dem Gespräch mit dem Dichter Arne Rautenberg. Und manchmal habe ich schon so gesagt, eigentlich sind all diese Folgen wie kleine Hörspiele. Ganz besonders ist es so, wenn ich von euch der Freigeistern-Community beschenkt werde mit Tipps für den Sommer oder meine sehr geliebte Kältefrei-Folgen. Da wird dann die Vielstimmigkeit und der Austausch noch erhöht. Das wird dann auch alles in eine Reihenfolge gebracht. All diese Bälle gilt es ja in der Luft zu halten. Wenn ich jetzt gerade von Kältefrei diesen Buchtipps gesprochen habe, passt es natürlich wunderbar zu der anderen Art Folge, nämlich Lesen und Lesen lassen. Und die hat wiederum andere Herausforderungen, denn da suche ich natürlich die Bücher aus. Das ist klar, das ist sowieso meine Arbeit als Kritikerin, die Verlagsvorschauen durchzuschauen, die ganzen Bücher zu lesen, dann wirklich eine Auswahl zu treffen. Dazu gehört der wunderbare Austausch mit meinen KollegInnen in den Presseabteilungen der Verlage. Also da ist ganz viel Sichten und Sondieren und sich austauschen. Und dann mache ich ja immer Buchbesprechungen, manchmal selten, auch Verrisse. Und auch die formuliere ich mehr oder weniger aus. Oder inzwischen versuche ich es über Stichpunkte. Und die wollen aber eben natürlich auch durchdacht und besprochen sein. Erst für mich selber, dann aufgenommen werden. Dann geht auch das wieder ins Studio. Es kommt auch da wieder diese Trenner, diese Musiktrenner dazwischen. Am Ende gibt es dann meistens eine kleine Lesung. Und dann ist die Arbeit ja immer noch nicht vorbei. Dann schreibe ich die Website-Texte. Dann schreibe ich Instagram-Texte. Das machst du dann, liebster Benny, dass du das dann eben rausbringst. Nicht zu vergessen übrigens natürlich die Cover, die ja bislang Felicitas Horst Schäfer illustriert hat, die Porträts und auch diese Kacheln lesen und lesen lassen und die auch jedes Mal aktuell gemacht werden. Nicht zu vergessen außerdem die Titelfindung. Da habe ich ja bisher immer mit diesen Freigeistern gespielt. Also entweder was mit Frei oder Geist oder Geistern, also frei schwimmen, frei kämpfen oder eben Dunkelgeistern. So, das ist jetzt gerade sehr präzise und genau, aber nur um zu sagen, da ist ganz schön viel, was es jeweils zu bedenken gibt und hattest du mich. Und schließlich das, was ich ja mit euch so teilen darf, dieses immer weiter zu überlegen, in welche Richtung könnte es noch gehen? Was steht denn jetzt an? Sei es thematisch, sei es gesellschaftspolitisch. Wie können wir, sollten wir, also Freigeistern, uns aufstellen? Wo können wir uns einmischen? Hast du mich gerade nach Herausforderungen gefragt? Da kann ich nur sagen, Pustekuchen.
Jetzt blicken wir eben auf 100 Folgen zurück. Würdest du sagen, dass sich da was verändert hat? Also du hast ja vorhin schon gesagt, wofür bist du angetreten damals? Hat sich das im Laufe der Zeit gewandelt?
Ich merke, dass die Dringlichkeit zugenommen hat für mich. Und da meine ich jetzt so eine gesellschaftspolitische Dringlichkeit, denn natürlich geht es ja auch immer, wenn man über Literatur spricht und übers Lesen, darum, warum ist das so wichtig, warum machen wir das überhaupt oder auch warum machen viele Menschen das nicht, warum haben sie keinen Zugang. Und da merke ich, dass Freigeistern wirklich gerade im letzten Jahr deutlich politischer geworden ist. Also wenn ich an Folgen denke mit der Alea Horst oder mit Jakob Springfeld oder eben auch mit Luna Astronaut, das sind so, da merke ich so, das sind so Themen, die brennen mir unter den Nägeln und inzwischen ist es so, dass ich so denke, boah, wenn ich oft hier sitze und denke, was soll ich nur tun, was können wir alle tun, dann denke ich, ein kleiner Punkt ist Freigeistern, wo ich eben direkt dann ansetzen kann.
Wir merken also, die Jugendliteratur, du gibst dir ja auch, schreibst dir ja eine wahnsinnige Kraft zu. Und da ist ja, glaube ich, schon auch mal spannend zu sehen, wie kommt jemand dazu, dass man sagt, dieses Feld ist ausgerechnet das, wo ich das für wichtig erachte. Andere Leute, keine Ahnung, gehen in die Verkehrsplanung und sagen, da kann ich was. Also jeder hat ja so sein Thema. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir da noch mal ein bisschen im Grunde genommen auch dich noch besser kennenlernen. Wie kam die Kinder- und Jugendliteratur dazu, dass sie dich jetzt als Fürsprecherin hat?
Du hattest ja vorhin bei dem Fragebogen schon erzählt, dass du dich, wenn deine Familie gespielt hat und du dich dem entziehen wolltest, dass du dich mit dem Buch daneben gesetzt hast, gelesen hast und da, so stelle ich es mir vor, irgendwie Zuflucht gefunden hast. Glaubst du, dass dich deine Kindheit und Jugend eben zum Beispiel solche Erfahrungen beeinflusst haben, was deine spätere Berufswahl und eben auch diesen expliziten Fokus auf Kinder- und Jugendliteratur beeinflusst haben?
Ich habe als Kind ja diese Leidenschaft fürs Lesen ausgekostet und erfahren und kennengelernt. Dieses, was wir in den Worten sein können, dass wir Geschichten kriegen, die dann ähnlich sind wie unsere und es macht was mit uns oder ganz anders sind und so weiter. Das macht auch was mit uns. Das ist, also dieser Grundstock ist ganz, ganz, ganz tief angelegt, was Lesen sein kann und was eben das Lesen von Kinder- und Jugendliteratur sein kann. Und dass ich dann so bei der Kinder- und Jugendliteratur landen würde, die ich ja dann schon auch natürlich während meines Studiums oder so völlig aus den Augen verloren hatte. Aber dann kam ich eben doch dazu, weil ich damals beim BR gearbeitet habe und eine Sendung mitbetreut habe. Da durfte ich immer die Bücher aussuchen. Die hieß Fortsetzung folgt nicht. Und da hat man Kinder- und Jugendbücher die Anfänge gedreht, also szenisch umgesetzt, mittendrin aufgehört, in der Annahme, alle rennen jetzt in den Buchladen und sagen, boah, wir wollen wissen, wie das Buch zu Ende geht. Ich meine, das waren Zeiten, gell, dass man sowas mal für möglich hielt. So, da hatte ich mit der Kinder- und Jugendliteratur zu tun und habe da festgestellt, das sind ja wahnsinnig tolle Geschichten. Und das denke ich natürlich bis heute. Ja, da werden die Weichen gestellt. Das ist eine ganz eigene Art des Erzählens. Es geht ja immer um alles, weil es das erste Mal ist. Also ich habe dann die Schönheit und Bedeutung dieser Literatur, die weit über, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, diese Leseförderungsaspekte hinaus, die natürlich wichtig sind, klar, halt als Literatur sowas ganz Eigenes zu bieten haben, das wurde dann immer und immer mehr. Und dann ist aber natürlich unabdingbar, was zu der Zeit schon der Fall war, dass ihr auf die Welt gekommen seid. Und ich meine Liebe zu euch unter anderem in stundenlangem Vorlesen ausleben durfte. Natürlich ist mir da aufgefallen, dass es sich lohnt, genau hinzuschauen, was gibt's denn überhaupt alles, immer wieder verblüfft festzustellen, unglaublich viel und unglaublich viel Gutes. Da war die Liebe geweckt. Und es hat aber schon tatsächlich sehr, sehr, sehr viel mit euch zu tun. Ganz bestimmt. auch, also ich meine, wenn ich so denke, wir hatten es ja vorher von den Lieblingsbüchern, Frau Meier, die Amsel von Wolf Erdbruch. Ich meine, ich werde es nie vergessen, wie ihr darauf reagiert habt. Es war unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob mich das Buch so angesprochen hätte, wenn ihr nicht so mit dieser Frau Meier, sie nannte, mit dem Vögelchen, sie nannte es Piepchen, das war für euch so kostbar und so viel. Ich wäre vielleicht sonst drüber weggerattert. Und gerade bei den stillen Büchern oder eben Ente, Tod und Tulpe, ich meine, das ist eins der Bücher über den Tod. Obwohl es, jetzt tappe ich selber in die Falle, obwohl, gerade weil es Kinder und ein Kinderbuch ist oder ein Bilderbuch.
Ja, total schön. Also ich kann nur sagen, uns hat es natürlich auch irgendwie wahnsinnig geprägt. Also das sind für mich auch die Bilder, die ich im Kopf habe, wenn ich irgendwie an früher zurückdenke, dass wir irgendwie an der Heizung saßen und du uns vorgelesen hast oder auch Hilfe, die hört man's kommen natürlich. Muss bis heute bei jedem Weihnachten dabei sein. Das heißt, du beschreibst, ja, dass dadurch auch deine Liebe natürlich geweckt wurde oder weiterhin bestätigt wurde zur Kinder- und Jugendliteratur, aber auch du anders auf Bücher geschaut hast, im Austausch auch eben, oder das heißt im Austausch mit uns, aber durchs Vorlesen von Kinderbüchern, Bilderbüchern. Hat es auch irgendwie deinen Themenschwerpunkt irgendwie beeinflusst, der Austausch dann auch mit uns, in dem Fall, dass du auch vielleicht sagst, eben, das sind Themen, die berühren Kinder und Jugendliche, das sind aber vielleicht auch Themen, wo du merkst, es geht denen vielleicht zu nah, weil du es halt so mitbekommen hast. Und wir haben ja eben früher auch einfach und auch heute zum Glück noch uns wahnsinnig viel über Bücher ausgetauscht. Gab es da immer wieder Punkte, wo du merkst, es beeinflusst dich auch in deiner Meinung und in deiner Arbeit?
Also ich konnte ja immer unmittelbar miterleben, was es über meine eigene Lektüre hinaus mit euch jetzt in dem Fall zum Beispiel macht. Ich konnte unmittelbar miterleben, was es heißt, wenn man die Liebe zum Lesen weckt. Und da ist die Kinder- und Jugendliteratur so bedeutend. Das ist die einzige, die das tut. Ich habe mich ja auch sehr viel mit Gewalt in der Kinder- und Jugendliteratur beschäftigt oder mit, wie kann man über den Zweiten Weltkrieg und Holocaust erzählen und so weiter. Da habt ihr mich ganz enorm ermutigt. Ich wäre da, glaube ich, oft vorsichtiger gewesen und hätte so gedacht, ich möchte auch euch so einen Schonraum geben. Und ich finde auch, dass Kindheit diesen Schonraum unbedingt und Schutzraum braucht, aber in der Literatur können wir uns ja an was annähern und reinbegeben, was wir uns sonst nicht trauen würden. Und die besten Bücher, die mir einfallen, sind oft die, in denen es um das sogenannte Schwere, um die dunklen Seiten geht.
Was ich mich jetzt dabei auch so frage, ist, macht es eigentlich einen Unterschied, selber zu lesen versus vorzulesen?
Ich finde, es ist ein ganz großer Unterschied, weil du im Vorlesen natürlich die eigene Leseerfahrung immer gespiegelt, verdoppelt, verdreifacht kriegst. Du spürst einfach noch viel, viel mehr. Du merkst ja auch, was verfängt bei dir selbst und was verfängt bei denen du vorliest. Ich denke jetzt da natürlich an euch. Und ich habe aber auch noch was anderes gemerkt, dass ich beim Vorlesen oft so von den Worten, der Schönheit der Worte, den Dialogen, ich weiß es nicht, so eingefangen und angefasst bin und das dann eben vorzulesen, dass ich tatsächlich die Geschichte oft gar nicht so mitkriege.
Und eine andere Sache ist natürlich auch, dass man, glaube ich, du hast jetzt auch gerade schon angesprochen, dass die Zielgruppe sozusagen direkt spiegelt. Jetzt sind wir beide ja doch ein bisschen rausgewachsen und du sagst ja schon sehr explizit, das ist ein Format von Erwachsenen für Erwachsene. Also es richtet sich jetzt eben nicht an 11-jährige Kinder, die sagen, was soll ich denn lesen, sondern es richtet sich an die, die es machen oder die, die es vielleicht auch verschenken wollen oder so. Wie hältst du denn den Kontakt zu den jungen Leuten? Also, dass du da nicht irgendwann einfach sagst, ich finde, das ist ein gutes Jugendbuch, aber leider habe ich seit 20 Jahren mit keinem Jugendlichen mehr drüber gesprochen.
Oh ja. Ich glaube, auf zwei Arten mindestens. Also zum Beispiel durch unsere Lesungen, da haben wir ja Gott sei Dank immer mit SchülerInnen zu tun. Und da die Bücher so sind, wie sie sind, und wir ja auch immer sagen, wir wollen euch kennenlernen, tun wir das auch. Also wir erleben, was die umtreibt. Und dann habe ich ja das große Glück, dass ich diese Workshops machen kann, für diese Lyrik-Workshops im Lyrik-Kabinett wo auch schon seit mehreren Jahren ich dann immer mit ganzen Klassen zu tun habe. Und diese Kostbarkeit, diese Kinder und Jugendlichen zu erleben und natürlich, wer schreibt, wer Gedichte schreibt, muss sich oder gibt sich zu erkennen. Und die Gruppe, diese Altersgruppe ist ja auch so, dass sie das tun. Geradezu hingebungsvoll und oft beeindruckend offen und ungeschützt. Also habe ich da mit Jugendlichen zu tun. Und nicht zuletzt mache ich ja seit Jahr und Tag Wilhelms-Gymnasium Buchvorstellungen, also so die besten 100, da stelle ich natürlich nicht, Gott bewahre, 100 Bücher vor, aber so immer so 20, 25. Und da hat der Deutschlehrer Michael Gollnau, der hat da ein Format etabliert inzwischen, da lesen, da schlage ich 3 Bücher vor und das lesen SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, also jeweils ein Buch. Immer so 3 bis 4 für ein Buch. Und das ist eine Feldforschung und hochinteressant, weil die Jugendlichen oft am kühnsten sind in ihrem Lesen. Und die Kinder eben, ne? Also die SchülerInnen, das sind die, die weit gehen wollen, die offen sind, die, ja, und das ist dann, wahrscheinlich liebe ich es auch deswegen so, weil es halt doch Wasser auf meine Mühlen ist. Traut den Kindern zu, traut den LeserInnen zu.
Im Grunde die perfekte Überleitung eigentlich zu einer der zentralen Fragen vielleicht, nämlich, wir reden die ganze Zeit über Kinder- und Jugendliteratur. Du liebst sie ja ganz offensichtlich sehr, aber man könnte schon auch fragen, was ist es denn überhaupt? Braucht es diese Kategorie überhaupt oder ist das nicht eigentlich totaler Blödsinn?
Es gibt die Unterscheidung. Ich finde die in vielem nicht gut, weil sie dem Buchhandel geschuldet ist. Wo sortiere ich was ein? Es ist immer mit Altersangaben verbunden und oft eben die Sparten sind ganz oft Grenzen. Also sozusagen, das ist jetzt ein Kinderbuch, das ist nur für Kinder oder nur für Erwachsene. Und es stimmt einfach nicht. Gerade im Jugendbuch habe ich mich ganz oft gefragt, was soll das? Das können doch alle lesen und zwar in beide Richtungen. Also auch durchaus gewinnbringend erwachsene Jugendliteratur und Jugendliche können selber darüber bestimmen. Da bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass das absolut so ist. Da brauchen wir das nicht und schon gleich gar nicht, wenn das oft dafür missbraucht wird, zu sagen, ja, das ist halt so eine noch nicht ganz Literatur. Sei es, was die Form angeht, sei es, was es die Sprache angeht. Das ist ja immer alles einfach. Weil das ist ja für Kinder, die verstehen das ja noch nicht so ganz genau. Das halte ich für komplett falsch. Die gute Kinder- und Jugendliteratur ist so auch nicht. Die macht diesen Unterschied nämlich eben nicht. Die geht genauso weit, die probiert genauso viel aus. Die überrascht genauso sprachlich, weil das ihr Handwerkszeug ist, so wie bei jeder Literatur. Aber was ich tatsächlich schon wiederum finde, dass es gut ist, dass es das gibt, weil über Kindheit zu schreiben, und zwar nicht in der Erinnerung, wirklich was anderes ist. Also wenn ich jetzt so an die großen Kinder- und Jugendbuchautorinnen, jetzt bleibe ich und Autoren denke, jetzt bleibe ich mal beim Kinderbuch, da ist die Unterscheidung leichter. Also ein Bart Moyard, ein Rhys Köyers, ein Andreas Steinhöfel, die schreiben diese Kinderbücher, weil sie Zugang haben oder sich was bewahrt haben. Ich weiß das ja gar nicht. Das entlese ich nur ihren Geschichten, wo sie an diese Kinderlogik, an die Kindergefühle, an ein Kindererleben herankommen, was oft verloren geht, glaube ich, im Laufe eines Lebens. Das muss man einfach können. Oder jemand wie Erich Kästner, jemand wie Astrid Lindgren, um jetzt nochmal zu den Klassikern zu kommen. Da wird ja immer gesagt, das ist auf derselben Augenhöhe, da werden Kinder ernst genommen. Und ja, ganz genau, das stimmt. Und ernst nehmen hat zu tun damit, dass man es ernst nimmt, wie sie auf die Welt schauen, dass man nicht auf sie runterguckt, sondern aus ihren Augen heraus versucht zu schauen und das zu beschreiben. Und es ist einfach was anderes. So wie auch die Jugendliteratur, würde ich mal sagen, mit ihrer Perspektive oder ihre, ich habe es vorher schon gesagt, Intensität. Es ist oft das erste Mal, das sind absolute Erfahrungen. Die kann ich nicht relativieren. Mal ein Riesenthema Liebeskummer. Ich kann es nicht relativieren. Ich habe noch nicht erfahren, dass es vorbei ist. Ja, das erzähle ich natürlich anders. Und ich finde den Blick von Kindern und Jugendlichen auf die Welt, den finde ich so wichtig. Der kommt so derart zu kurz. Und dass die Welt heute so ist, wie sie ist, hat damit zu tun, weil wir das immer für unwichtig erachten. Aber nein, Schaut's euch an, wie Kinder denken, handeln, fühlen, wie gerecht die sind, wie, weiß ich nicht, kompromisslos sie sind, meine ich jetzt im allerbesten Sinne. Das ist also, und da braucht's eine eigene Literatur, das glaube ich schon.
Hast du denn selbst, also du hast ja jetzt wirklich sehr gut beschrieben, finde ich, was ein gutes Jugendbuch ausmacht, aber kannst du dich erinnern, dass du mal gerade in einer komplexen, schwierigen Welt ja auch ganz bewusst ein Jugendbuch in die Hand genommen hast?
Das war tatsächlich, habe ich vorher nicht genannt, Schande über mich, Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel. Ich sehe diese erste Szene, die kann ich jetzt, scheint mir gerade die Sonne ins Gesicht, aber wie diese Grace da steht, hochschwanger am Pier irgendwie und mit das Schiff nehmen wird und diese, es geht um Liebe, es geht um Aufbruch, es geht um Identität, und wenn ich es jetzt benennen wollte, aber das Ganze, und das ist die ganz große Kunst, zugegeben, aller Literatur, dass das erzählt wird. Und ich finde, es ist eine riesengroße Bestärkung des Suchen und des Findens des eigenen Weges oder eben der eigenen Mitte der Welt, wo oder worin auch immer sie liegt. Und das ändert sich natürlich in einem Leben. Aber der Roman, der hat mich auch immer wieder getröstet, wenn es nötig war, sowieso immer bestärkt. Und ich finde ihn eben auch ausgesprochen großartig und schön geschrieben.
Das ist für mich tatsächlich auch eines der prägendsten Bücher. Das fand ich zwei sehr wichtige Punkte, die du genannt hast. Einmal Kinder und Jugendliche auch, aber auch in dem Fall wirklich Kinder ernst nehmen. Und damit einhergehend ja auch, dass das Kinder- und Jugendbuch ernst genommen wird. Weil du vorhin auch an einer Stelle meintest, nur in Anführungszeichen ein Bilderbuch oder ein Kinderbuch. Und es ist ja auch irgendwie ein total wichtiges Thema, so dieses, es wird irgendwie nicht ganz für voll genommen manchmal in bestimmten Diskursen. Da würde mich total interessieren, was du da sagst und oder dazu sagst. Und gleichzeitig auch dieses, was ja mit dem Ernstnehmen einhergeht, es ist die Sprache, die du vorhin auch gerade beim Vorlesen, gerade von Kinderbüchern auch erwähnt hast, dieses, man gibt sich dann nur noch den Worten hin und nur noch der Sprache. Und wie schön und berührend das sein kann, da würde mich einfach sehr oder uns sehr interessieren, ja, was deiner Meinung nach Sprache kann und auch wirklich, welche Bedeutung die jetzt nicht nur im Beruflichen, sondern generell in deinem Leben für dich hat, weil es ja doch durchaus ein großer Teil, wie wir jetzt heute erfahren haben, ist.
Der Diskurs über die Kinder- und Jugendliteratur, die nicht ernst genommen wird. Das ist ein Diskurs, den gibt es. Das ist nicht nur, den gibt es nicht nur als Diskurs. Den gibt es eben in der Realität der Bücherwelt, des Buchmarktes und in der Gesellschaft. Ganz klar, es ist was ich nicht verstehen kann, was mich ganz oft wahnsinnig ärgert, weil für mich gibt es nur eine oder zwei Antworten. Das eine ist Hochmut generell, Kinder interessieren uns nicht. Und das andere ist maximale Unkenntnis. Denn die Leute, die immer wissen, dass Kinder- und Jugendliteratur nichts wert sind, das sind die, die sich überhaupt nicht damit befassen. Die einfach nicht wissen, was es gibt. Ich versuche immer von dem nur wegzukommen, weil das wirklich fruchtlos ist. Damit entmündigt man sich ja selber. Aber ich muss schon auch sagen, das ist ganz schön schwer, wenn das einem immer entgeht. Weht. Du kannst es Erwachsenen ganz schwer offenbar vermitteln, dass sich das lohnt in vielerlei Hinsicht. Das ist, also ich habe es noch nicht lösen können, das Problem. Das ist nicht, was ich irgendwann mal gesagt habe, verschenkte Literatur in vielerlei Hinsicht ist verschenkt, weil sie nicht wahrgenommen ist und verschenkt, weil wenn sie wahrgenommen wird, es nur darum geht, ach, was könnte ich denn jetzt meiner Enkelin gerade mal zu Weihnachten schenken? Das wird der Sache überhaupt nicht gerecht. Und das ist vielleicht die Überleitung zu dem, was macht denn Sprache? Und ich würde ja sagen, Sprache berührt. Sprache heißt denken. Schreiben heißt denken, lernen, sortieren, lernen. Das ist der Zugang zu unseren Gefühlen, zu unserer Erkenntnis, auch zur Auseinandersetzung mit dem, was uns umtreibt, was schmerzt. Das würde ja ohne Sprache nicht gehen. Und den Zugang allen zu ermöglichen, zu sagen, niemand kann euch das wegnehmen. Niemand, und es muss auch übrigens nicht zwingend übers Lesen gehen, aber der Zugang zur Sprache ist der Zugang zu euch und zur Welt. Das ist, also das muss man doch allen Menschen bitte gestehen und diese Tür aufmachen und möglichst früh, und da sind wir wieder bei der Kinder- und Jugendliteratur. Und ich meine übrigens nicht, dass das dann immer gleich wahnsinnig literarisch sein müsste. Also das ist ja wirklich das zu erleben, hey, Bücher geben mir was. Das ist interessant. Damit möchte ich mich gern beschäftigen. Später dann, da finden Abenteuer zwischen Buchdeckeln statt. Ich trete immer, immer in Beziehung. Das ist doch mein Schlüssel. Damit steht mir alles immer offen. Man kann in Worten wohnen, sie sind ein Zuhause. Ja, ohne die Worte wäre das alles nicht tatsächlich im Wortsinn auch nicht denkbar.
Nun schreibst du ja selbst auch. Du schreibst selber Bücher, du schreibst aber auch Kritiken über Bücher. Und da haben wir uns tatsächlich gefragt, inwiefern ist das vereinbar? Also, oder inwiefern kann man das eine beim anderen ausschalten? Also, wenn du jetzt zum Beispiel selber schreibst, hast du immer die KritikerInnen-Stimme in deinem Kopf, die da mit über die Schulter guckt, andersrum. Und wenn du Kritiken schreibst, hast du da dann, weiß ich nicht, die AutorInnen-Sicht oder AutorInnen-Sicht in dem Fall, die dann vielleicht ein bisschen gnädiger ist an manchen Stellen oder halt einfach, ja, auf andere Dinge guckt. Kann man das jeweils ausschalten? Oder aber ist das vielleicht auch genau die perfekte Kombination, weil man eben so alle Blickwinkel hat und beides mitdenkt?
Wenn ich schreibe, gebe ich entweder Bücher raus, da schreibe ich dann Vorworte, was ich allerdings auch sehr gern mache, oder eben Benny und ich haben ja, wir haben ja nun diese beiden Porträtbände geschrieben, das sind aber journalistische Texte, das sind Sachbücher, genauso auch wie die Bücherliebe. Da hast du völlig recht, dass ich so mit so einem, Respekt mich dem immer nähere, den Büchern, wenn ich als Literaturkritikerin schreibe, und eigentlich immer gar nicht so sehr, es geht mir gar nicht so sehr ums Bewerten, das ist gut, das ist schlecht, das finde ich uninteressant, sondern mich stellvertretend dann zu einer möglichen Leserin zu machen, die bin dann ich, und ich kann sagen, ich habe an dem Faden gezogen und dann ist das passiert mit der Geschichte. Darüber möchte ich im Grunde schlussendlich auch wieder ins Gespräch kommen. Ein Satz, den mal eine Kollegin zu mir gesagt hat, und es ist das schönste Kompliment, das mir je gemacht worden ist, was das betrifft. Die hat gesagt, deine Kritiken sind wie literarische Antworten auf die Bücher. Und das ist so, wo ich so dachte, oh, Wahnsinn. Also wenn ich mir was, ich hätte das als Wunsch gar nicht so formulieren können, dass es mir, glaube ich, darum geht.
Was würdest du denn jemandem raten oder sagen, dem das Lesen und auch das Schreiben schwerfällt oder auch einfach vielleicht sagt, ey, Bücher, das interessiert mich einfach nicht, ich mag das nicht. Hättest du da was zu sagen oder würdest du auch einfach sagen, okay, dann ist das so, oder was würdest du sagen?
Da darf ich zitieren, denn da hat im Podcast der Andreas Steinhöfel die beste Antwort aller Zeiten gegeben, die kann ich einfach nicht toppen. Der hat so sinngemäß gesagt, Menschen, die lesen und Menschen, die schreiben, werden nicht zu besseren Menschen. Und das sage er immer allen, die nicht lesen und nicht schreiben, dass er da sagt, das macht überhaupt nichts. Das macht euch nicht zu schlechteren Menschen. Oder im Andi-Sprech jetzt, und jetzt rate mal, wie viele Arschlöcher ich kenne, die randvolle Bücherschränke haben. Ganz genau. Ich glaube, ich würde eher fragen, warum? Weil ich es mir halt, ich kann mir ja ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen. Und dass jemand sagt, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf oder das interessiert mich nicht, da würde ich wissen wollen, warum. Und die, die das nicht können, weil sie keinen Zugang haben, denen würde ich, also da würde ich sehr wohl ermutigen, dass es immer den Eingang gibt.
Und das ist ja wahrscheinlich auch eigentlich genau das, was in deinen Schreibworkshops und Lyrikworkshops auch passiert, oder? Dass da vielleicht bestimmt nicht nur Jugendliche oder Kinder drin sitzen, die schon immer gesagt haben, alles, was sie machen wollen, ist schreiben, sondern eben auch genau diejenigen, die sich davor vielleicht einfach noch nicht mit auseinandergesetzt haben oder das davor auch gar nicht so wollten und dadurch dann aber zumindest auch mal in Berührung mit Sprache und Worten kommen.
Ja, das stimmt genau. Und dann sitze ich da und schaue denen zu, wie die schreiben. Und wie manche wirklich ringen, die wollen was. Und ich glaube, das hat was unglaublich Bestärkendes. Also ich fühle mich immer wahnsinnig beschenkt und die Jugendlichen und SchülerInnen gehen eigentlich immer raus mit erhobenem Haupt. Ich glaube, so kann man es sagen.
Wie toll, ja.
Wenn ich an unsere Lesung denke, merke ich schon, dass dann auch viele Jugendliche jetzt gerade von der Weltlage oft bewegt sind, erschüttert sind, dass die das beschäftigt. Jetzt könnte man ja sagen, gut, da ist jetzt, sind jetzt gerade andere Dinge wichtiger. Lernt mal lieber wieder Feuer machen mit Feuersteinen oder besorgt euch Konservendosen für den Ernstfall oder was auch immer. Warum müssen wir genau jetzt über Literatur reden?
Weil Literatur die einfachen Antworten verweigert. Es geht immer auch um eine Analysemöglichkeit, ums Denken können. Und die Literatur liefert uns da einfach die Genauigkeit und die Vielschichtigkeit, die Vieldeutigkeit. Und ich glaube, die Literatur und das Lesen ermöglicht uns nicht nur ganz andere Lebenswirklichkeiten zu erfahren, sondern eben das Prinzip, wie lasse ich mich ein? Höre ich überhaupt noch zu? Wer liest, kennt sich damit aus. Der hat seine Sinne geschärft, ganz bestimmt. Und deshalb müssen wir über Literatur reden, ganz abgesehen davon, dass Literatur, und damit meine ich jetzt nicht politische Propaganda, aber die Literatur kann Gegenentwürfe setzen. Die kann zeigen, wie das Leben auch sein kann, wie der Mensch auch sein kann. Und wie er vielleicht auch ist. Das ist eine Schule der Humanität. Auch übrigens, wenn sie oft von was vom Gegenteil erzählt.
Siehst du darin dann auch eine Verantwortung für Literatur?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Und ich glaube auch tatsächlich jetzt, was ja unsere Zeit so braucht, Haltung zu beziehen. Das muss die Literatur. Und da, glaube ich, sind übrigens auch noch Spielräume offen, weil es gab ja schon eine lange Zeit, wo Literatur sehr viel so mit Selbstbefragung zu tun hatte. Wo stehe ich als Individuum in der Welt und so weiter, dass so dieses sich jetzt wieder in einen größeren Kontext zu stellen und dieses Haltung beziehen, Zivilcourage, Solidarität, Empathie, wie geht es eigentlich? Wenn davon Literatur erzählt, hat das eine völlig andere Wirkkraft. Ich würde nämlich sagen, eine sehr viel nachhaltigere, weil sie uns mehr betrifft und weil sie uns mehr mit reinholt. Immer, wenn wir lesen, aber dann ist natürlich auch wieder und wieder die Frage, ja, aber wer liest denn heute überhaupt noch? Und da ist natürlich der Zirkel Schluss, dass viel zu viele Menschen den Zugang nicht haben können.
Vor diesem Hintergrund noch eine Frage. Welche Figur aus welchem Kinderbuch ist die, von der du aktuell sagst, die brauchen wir gerade ganz besonders in unserem Leben und warum?
Ich glaube, ich lande da tatsächlich bei meinen Lieblingen meiner Kindheit und die ich euch natürlich dann auch vorgelesen habe. Also, mir fällt jetzt ein Michel aus Lönneberger. Dieser unverbrüchliche Quatschmacher einerseits, der den Kopf voller Flausen und Streiche hat und der aber zugleich ein Kind voller Haltung ist, ja. Der ist ja gelebte Solidarität. Ich meine, wie der das ganze Essen, Weihnachtsessen für die Armhäusler auf den Kopf haut und dabei ganz klar weiß, die Böse ist diese Armenhausleiterin, die wird dann auch prompt tappt in die Werwolfsfalle und so weiter. Also das ist von einer solchen Solidarität und macht zugleich einen solchen Spaß. Also da ist der Michel für mich wirklich ein Vorbild. Dann finde ich auch Pünktchen und Anton, also das Pünktchen, weil die sich ja ihrer Privilegien bewusst ist, aber sich völlig, um es jetzt mal unpoetisch zu sagen, darauf scheißt. Die freundet sich mit Pünktchen an. Die verkauft Streichhölzer auf der Straße, weil sie meint, das ist nötig und so weiter. Also das ist eine Figur, Ronja natürlich, die sich von dieser Vaterfigur befreit, die uns so ein Leben mit der Natur vorlebt, die eben auch Klischees und Rollenbilder sprengt. Und von den aktuellen ist es für mich Rico, immer wieder Rico von Andreas Steinhöfel, der eben ja auch dieses, also wie, diese Menschenliebe auch wieder so vormacht und unentwegt Fragen stellt, immer wenn er was nicht versteht. Und der dann mit seinen Worten Lösungen findet, also diese Kästchen, die da immer vorkommen, wo so Worteerklärungen drin sind, das ist einfach, das holt uns alle immer und überall ab. Und dank Rico und seinem Umfeld darf man sehen, was es heißt, ein geliebter Mensch zu sein. Und das ist tatsächlich auch was, wovon wir, glaube ich, gerade sehr viel lesen können. Und ehe ich jetzt da immer noch mehr nenne, fällt mir jetzt gerade noch ein, auch ein Lieblingsbuch, was ich vorher vergessen habe, Ein Schaf fürs Leben von Marietgen Matter. Und da ist doch dieses könnte man sagen, völlig naive Schaf, das so naiv ist, dass es dem Wolf in die Arme läuft. Aber es ist eben auch ein Schaf, das total nah bei sich ist und einen Lebenszweck hat, nämlich das Gute in den Menschen, in dem Fall eben dem, sogar dem Wolf, zu sehen und sich da reinschmeißt und hingibt, wo ohne Wenn und Aber und auch sehr schutzlos. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal eine tolle, also von dem Schaf, da kann man viel aufs Allerschönste lernen.
Das hat die letzte Figur die Reihe ein bisschen durcheinander gebracht. Ich fand aber auf jeden Fall interessant zu sehen, dass das alles Kinder und Jugendliche sind und keine Großvaterfiguren oder Mütter, stimmt, oder sowas, sondern es sind alles Kinder und Jugendliche. Fand ich total spannend. Wir biegen auf die Zielgerade ein.
Ja.
Und gucken nochmal zurück auf 100 Folgen und vielleicht auch dann voraus. Was wäre denn so das Learning, was du so mitnimmst aus diesen 100 Folgen? Was hast du gelernt?
Ich fange jetzt mal mit dem ersten vielleicht an. Etwas zu machen, wirklich zu machen, von dem man im Grunde träumt, was man sich immer gewünscht hat, nie getraut hat und es dann doch gemacht hat. Also das ist mit eins der größten Learnings und das in diesem Zusammenspiel, was jetzt heute, wo wir ja heute schon öfter drüber gesprochen haben, wo ihr dazu gehört, wo German Wahnsinn dazu gehört, wo alle meine Gäste dazu gehören. Mir fällt jetzt ein Buchtitel ein, Zusammen ist man weniger allein, der tatsächlich einfach stimmt und dass man eben in diesem Zusammen was bewegen kann. Und das, davon bin ich tatsächlich zumindest überzeugt.
Ja, jetzt haben wir über die letzten Folgen gesprochen und das Learning, was bisher erfolgt ist. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch in die Zukunft schauen. Es ist die 100. Folge heute und im Sommer steht ein weiteres Jubiläum an, nämlich 5 Jahre Freigeistern. Also ein weiterer Grund auch zu feiern. Und man merkt, es ist ein wahnsinnig besonderes Jahr fürs Freigeistern, dieses Jahr 2025. Hast du denn besondere Pläne, neue Ziele? Du hast vorhin schon gesagt, vielleicht neue Fragebogen, Fragen. Was steht an in diesem neuen, aufregenden Jahr und was wünschst du dir vielleicht auch für die Zukunft von Freigeistern?
Ich fange mal mit dem Offensichtlichen an. Einige von euch haben es ja wahrscheinlich schon gemerkt, die Cover haben sich verändert. Das liegt daran, dass sich Felicitas Horst Schäfer leider von Freigeistern verabschiedet hat. Umso mehr möchte ich mich jetzt natürlich nochmal bedanken bei dir, dass du unserem Podcast von Anfang bis jetzt ein Gesicht gegeben hast, eben dieses Gesicht, und dass du so lange Freigeistern mitgestaltet hast. Vielen Dank. Der Podcast wird also eine andere Optik bekommen, eine andere grafische Handschrift, und wir, also ihr beide und ich, planen einen Relaunch. Das wollen wir dann bis zum Sommer hinkriegen, wenn wir 5 Jahre Freigeistern feiern. Vielleicht machen wir ja auch andere Titel, eben nicht mehr irgendwas mit frei oder irgendwas mit Geistern. Das fände ich gut. Du hast es ja gerade schon gesagt, Maggie, der Fragebogen kann sich ändern. Die Themen sind ja sowieso immer offen. Und ich fände es toll, wenn sich das alles im Austausch mit der Freigeistern-Community entwickeln würde. Also, wir werden euch fragen nach dem, was euch interessiert oder wen ihr mal gern und unbedingt zu Gast hättet bei Freigeistern. Und wer weiß, vielleicht geht das ja dann auch damit einher, dass wir noch mehr ZuhörerInnen erreichen und gewinnen. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Apropos, noch was freut mich wahnsinnig, nämlich, dass ich euch jetzt schon ankündigen kann, dass in Zukunft Lena Winkel regelmäßig Comics besprechen wird. Sie nennt sich ja selbst Teilzeittheoretikerin, sie ist Illustratorin. Wer sie ist, das könnt ihr in dem Gespräch mit ihr nachhören. Winkelgeistern zur Einstimmung, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ja, und ansonsten soll Freigeistern das bleiben, was es ist. Ein geistreiches, begeisterndes, kritisches, lebendiges Forum für die Kinder- und Jugendliteratur immer über den Tellerrand raus, raus aus der Nische der Kinder- und Jugendliteraturszene, aber natürlich auch zugleich immer aus ihr raus, also mittendrin und mitten rein. Freigeistern soll Forum bleiben für die MacherInnen, die LeserInnen, für die Kunst, für die Literatur. Ihr kennt es. Für spannende Themen und Gespräche, für Buchtipps und manchmal Verrisse. Denn es ist ja so, lesen, hinschauen, hören, zuhören, fragen, nachfragen, denken, nachdenken, all das sind Schlüssel für alles, für die Bildung, für die Ausbildung, für ein möglichst selbstbestimmtes Leben. Das alles sind Schlüssel, damit wir die Gesellschaft gestalten können, mitgestalten können, eben eine Gesellschaft, in der wir leben wollen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, aber ich glaube ja wirklich ganz fest daran, Worte, Bilder, Bücher können die Welt verändern.
Vielen Dank, liebe Mama, dass du uns auch in dieser Folge so beglückt hast, dass du uns mit 100 Freigeistern-Folgen begeistert hast. Und wir freuen uns auf alles, was jetzt noch ansteht und was kommt. Und auf jede neue Folge, die bald passieren wird.
Ach, und ich danke euch so. Ich kann gar nicht sagen, wie. Und ich danke allen ZuhörerInnen über die ganzen Jahre. Wie gesagt, German Wahnsinn, dem Edu, Rabea, euch allen und euch beiden eben ganz besonders. Und da sage ich jetzt einfach mal für alles, vielen Dank.
Wir danken dir.
Und weil hier in dieser Folge alles ja ein bisschen anders ist als in den anderen Folgen, kommt heute mal das Freigeistern-Gedicht zum Schluss. Das Lied von der Moldau von Bert Brecht, eingelesen von Christine Knödler.
Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine, die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt und gehen sie einher auch wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Das war's für heute. Das war die 100. Freigeistern-Folge. Das war 100 Geistern, frei nach dem Motto 100 Wasser ist bekannt, 100 Geistern ist einmalig. Darum Trommelwirbel und Tusch und vor allem Danke. Ich danke meinen Kindern Magdalena Knödler und Benjamin Knödler fürs souveräne Spießumdrehen, dafür, dass ihr mich wieder mal durchgelotst habt. Ich danke euch dafür, dass ihr meinen Redefluss, ja, ich weiß, so kompetent wie liebevoll gelenkt habt. Ich danke euch für eure Fragen. Und ich danke für die Fragen von euch, von den Freigeistern, HörerInnen. Es waren so viele, dass wir tatsächlich nicht alle beantworten konnten. Aber wer weiß, vielleicht ja dann zum 200. Und wie immer danke ich euch allen fürs Zuhören, für euer Dabeisein, heute und über die vergangenen 99 Folgen hinweg. Die findet ihr alle auf unserer Website freigeistern.com, genauso natürlich wie alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war. Und, das habt ihr ja nun in 100 Geistern gehört, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern-Donnerstag wieder am 20. März, dann mit einem neuen Lesen und Lesen lassen. Bis dahin, feiert die Kinder- und Jugendliteratur, feiert das Lesen, vielleicht ja sogar in der Frühlingssonne mit Klappstuhl und was auch immer geschieht, nicht vergessen. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Tschüss!